Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, das zweite Buch Mose. Gott wird als mächtiger und liebevoller Retter dargestellt, der sein Volk durch Wunder wie den Auszug aus Ägypten befreite. Trotz ihrer Untreue erwies er den Israeliten immer wieder Barmherzigkeit und Führung. Im Zentrum steht nicht Mose, sondern ein Gott der Beziehung, der uns nahe sein will. Die Ereignisse zeigen uns auch heute, wie Gott wirklich ist, treu, nahbar und voller Liebe. Und sie laden uns ein, ihm zu begegnen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem spannenden Bibelgespräch. Wir haben ein wirklich interessantes Kapitel vor uns. Das ist 2. Mose 32. Und ich freue mich schon, hier mit unseren Gesprächsteilnehmern tief in dieses Kapitel einzutauchen. Wir haben hier die Greta zu meiner Rechten, zu meiner Linken, Viktoria und Daniele. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und wir beginnen wie immer mit einem Gebet. Unser Vater im Himmel, das ist ein herausforderndes Kapitel. Da steckt so viel drin von einem Volk, das wegläuft vor dir, einem Mann, der einsteht für dieses Volk, von dir, der du Verschiedenes tust, um zu erreichen, dass das Volk mit dir mitgeht. Und Herr, hier sind wir, die wir darüber sprechen, die wir zuschauen, zuhören. Und wir bitten dich, dass du uns führst in diesem Gespräch, im Zuhören, dass etwas Neues passiert in unserem Leben. Mach es nach deinem Willen und Wohlgefallen. Amen.
Amen.
Ja, ich würde mal vorschlagen, dass wir gleich einsteigen und diese ersten Verse lesen. Lesen wir aus 2. Mose 32, die Verse 1 bis 6. Wer mag das mal machen von euch?
Soll ich lesen?
Ja, okay. Gerne. Greta, liest du bitte.
Als das Volk sah, dass Mose säumte, vom Berg herabzukommen, sammelte sich das Volk um Aaron und sagte zu ihm: Auf, mache uns Götter, die vor uns hergehen, denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägypten geführt hat. Aaron sagte zu ihnen: Reißt die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter ab und bringt sie zu mir. Da riss sich alles Volk die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron, und er nahm sie von ihren Händen, entwarf es mit einem Griffel und machte ein gegossenes Kalb, und sie sagten: Das sind deine Götter Israel, die dich aus Ägypten geführt haben. Als Aaron sah, baute er ein Altar vor ihm und ließ ausrufen: Morgen ist das Fest des Herrn. Und sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um zu spielen.
Dankeschön. Ja, ich möchte mal gar nicht irgendwo hinlenken, sondern euch ganz allgemein fragen: Was fällt euch bei diesen 6 Versen auf? Was ist spannend für euch? Ja? Was würdet ihr sagen?
Ich finde den Vers 5 ziemlich interessant, in dem das niemand zu Aaron gekommen ist, ihn niemand gebeten hat, jetzt einen Altar aufzustellen, sondern der sieht, was das Volk macht und handelt daraufhin. Also man könnte das als seine eigene Initiative sehen.
Das hat ja niemand verlangt, gell, dass er den Altar aufstellen soll, aber das bringt er so ins Spiel. Also kommt, lass uns einen Altar machen und dann noch ein Fest des Herrn ausrufen.
Mhm. In Vers 2 steht ja auch, dass Aaron dann zu ihnen sagte: Reißt die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen ab und bringt sie zu mir. Und dann hat er es selber gebaut mit einem Griffel.
Ja. Also er ist auch der Bauer des goldenen Kalbes. Ja. Mhm.
Was ich noch interessant finde, ist, dass das Volk erst nach 40 Tagen, also nach 40 Tagen schon anfängt zu zweifeln und sich fragt, ja, was ist jetzt los, was machen wir jetzt? Also da ist irgendwie keine Bindung zu Gott und dem, also zwischen Gott und dem Volk.
Mhm. Wie erklärt ihr euch das eigentlich so, die Dynamik des Volkes? Mose ist jetzt weg 40 Tage, ja? Er ist nicht mehr sichtbar für sie. Was passiert da in einem? Was passiert in dem Volk? Wie würdet ihr das beschreiben?
Das Volk Israel hatte durchgängig eine Person, die sie geführt und geleitet hat. In Ägypten hatten sie den Pharao oder die Leute vom Pharao, die aufgepasst haben, dass sie auch gut gearbeitet haben. Dann später, als sie dann ausgezogen sind, hatten sie Mose als Leiter vom Volk und jetzt haben sie gesehen, okay, Mose ist weg seit einiger Zeit und wir haben keinen, der uns wirklich so geleitet hat wie er bis jetzt. Und ich glaube, was ich selber auch so empfinden würde, wäre Unsicherheit, weil ich weiß, okay, wir sind jetzt auf uns alleine gestellt, wir haben keine Person, die uns leitet. Mose hat ja auch war ja auch so ein Vermittler zwischen Gott und dem Volk. Mhm. Es gibt nicht mal mehr einen Vermittler zwischen Gott und dem Volk und ich glaube, dass sie eine sehr große Unsicherheit gespürt haben mussten, weil sie einfach von niemandem mehr geleitet wurden. Sie waren komplett auf sich alleine gestellt in irgendeiner Wüste.
Das klingt so, als ob das Volk immer einen Leiter brauchte. Schafft es das nie, ganz alleine irgendwas einmal auf die Reihe zu bringen? Braucht es immer einen Führer?
Ja, sie sind wie Schafe. Sie brauchen einen Hirten.
Oh, okay. Das hat schon jemand anders gesagt, gell? Mhm. Was denkt ihr noch, was da passiert, wenn sie ihn nicht sehen? Warum verändert sich da die Dynamik?
Ich meine, wir müssen bedenken, dass sie davor ein paar hundert Jahre in Ägypten waren. Und erst nach 6 Wochen sind sie in Sinai und warten auf Mose. Also das ist gar nicht mal so eine lange Zeit. Und in diesen vielen Jahrhunderten kann es schon passieren, dass man da ein bisschen also im Glauben gelenkt wird. Und das spiegelt sich da hier auch wieder. Ja, sie brauchen einen Bezug. Sie hatten nicht so diese richtige, so eine richtige Verbindung. Und eben, sie kommen jetzt zum goldenen Lamm, was auf was auch Götter in Ägypten waren. Ja. Zum Beispiel Apis oder Hathor, die Kuhgöttin. Also da sieht man diesen Bezug und dass sie noch da drin sind. Also im,
du sagst, die nehmen das irgendwie so mit, die Tradition, die können sie nicht lassen.
Ja.
Sie kennen uns auch, kennen das auch nicht anders. Also das ist ja das Einzige, was sie kennengelernt haben bis jetzt. Es gab ja auch dort in Ägypten niemanden, der ihnen gezeigt hat, wie die Juden am besten zu Gott beten, weil ihnen, das wurde ihnen ja verboten.
Das klingt fast so, als ob man ja mit Israel gut Verständnis haben könnte, dass sie das so machen, oder? Sie kennen nichts anderes, also sie gehen den Weg, sie versuchen Gott anzubeten in der Art und Weise, wie sie das verstehen, wie sie es immer gemacht haben. Ist das nicht alles entschuldigbar, was hier passiert?
Also es ist nicht ganz entschuldigbar, weil man muss ja auch sehen, was sie dann machen. Aaron sagt dann später, dass morgen das Fest des Herrn ist und wie sieht dieses Fest aus? Sie essen und trinken zusammen und spielen. Ja, also ich glaube nicht, dass ein Fest von Gott ganz so aussehen sollte.
Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Ihr habt ja schon auf Vers 5 hingewiesen. Aaron baut da einen Altar vor dem goldenen Kalb wahrscheinlich. Ja, das erinnert ein bisschen, ja, das kennen Sie, ein Altar bauen vor Gott. Ja, das ist eigentlich was Positives, oder? Dann das Fest des Herrn, das haben sie ja schon in 2. Mose 14 ausgerufen, das Passafest, jetzt wieder ein Fest des Herrn, wird ja auch so genannt, also Herr, Großbuchstaben, Yahweh dahinter, dann früh tun sie was, also sie warten nicht lange, sie opfern dann, sie machen Brandopfer und Dankopfer, sie essen und trinken, so wie die Ältesten am Berg Sinai vor Gott, also alles tolle Sachen. Was ist das Problem?
Ich glaube, ein Problem ist, dass sie nicht nur essen, sondern auch trinken. Und wir wissen ja alle, dass sie nicht nur Wasser getrunken haben, sondern auch sich betrunken haben. sondern dass sie sich auch betrunken haben. Und ich glaube das nicht, dass es in der Sache ist, dass wir ein Fest für Gott feiern, in dem wir voll berauscht sind.
Aber wie kommst du auf, dass sie sich betrunken haben? Steht da nicht.
Ja, steht trinken. Ich denke mir das so. Vor allem, weil danach dann steht, dass sie aufstanden, um zu spielen. Und wenn man sich das in der Übersetzung anguckt, im Hebräischen, dann steht da Zachak und das hat einen sexuellen Unterton. Also
das habe ich dir nicht gesagt, gell? Das hast du rausgefunden.
Ja, das habe ich gesagt.
Zachak.
Genau.
Und was ist das?
Das ist sich vergnügen im sexuellen Sinne vor allem.
Aha, kommt ein paar Mal dafür vor.
Genau.
Okay. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich bin überrascht. Ist gut, also hast gleich ein Ticket fürs theologische Seminar. Ja, also da ist auch was drin und das sieht man ja auch in Vers 35, sie werden zuchtlos. Also das ist nicht ganz ohne. Aber wie schätzt ihr das jetzt ein? Ich meine, du hast gesagt, man könnte es fast, also ich habe dir das in den Mund gelegt, man könnte es fast so verstehen, dass sie etwas tun, was aus ihrer Vergangenheit, aus Ägypten herkommt. Warum hat Gott dafür überhaupt kein Verständnis?
Vermutlich, weil er ihnen schon im Voraus gesagt hat, dass er ist der einzige Gott, man soll ihn anbeten. Sie haben vermutlich auch schon vorhinein die Gebote bekommen, also mündlich. Mhm. Aber sie waren informiert und sie mussten gewusst haben, so, dass es falsch ist, dass Gott will, dass man nur ihn anbetet. Und dann, wenn sie allein gelassen werden, dann verstößen sie gegen die Gebote. Also man kann das sozusagen auch nicht ganz nachvollziehen, dass wenn man weiß, dass es falsch ist, dass man das absichtlich tut.
Hm. Ja, und die 10 Gebote haben sie auch einmal schon vorgelesen bekommen.
Und gehört, glaube ich, auch. Gehört, genau. Direkt gehört.
Und in denen steht ja auch, dass es neben Jahwe als Gott nicht einen weiteren Gott gibt. Also so ein Kalb als Götze würde gar nicht in Frage kommen. Und dann steht ja noch, dass man sich von Gott kein Bild machen soll. Hm. Das bedeutet, wenn sie diesen Kalb als Ersatz oder als ja, als Ersatz benutzt hätten, damit sie ein Bild haben und trotzdem noch Jahwe anbeten, wäre das trotzdem gegen die 10 Gebote, weil dort steht, sie sollen sich kein Bild machen und trotzdem haben sie es gemacht.
Das ist ja interessant. Du hast da vorgelesen im Vers 4, das sind deine Götter, Israel. Glaubst du, so habe ich das im Ohr noch. Mhm. Ne? Bei mir steht es ja ganz anders. Das ist dein Gott, Israel. Ich weiß nicht, wie ihr das habt. Habt ihr andere Übersetzungen?
Ich habe Götter, ich habe eine Schlachter.
Luther 21, Schlachter, da hast du Götter.
Mhm. Und ich habe auch Gott, neues Leben, Gott.
Übersetzung. Das ist so ein bisschen doppeldeutig, oder? Ist es jetzt der Gott Israels oder sind es Götter? Also ist das Polytheismus hier, was die machen, oder ist das nur eine falsche Anbetung von Gott selber? Das hat man fast das Gefühl, das ist gar nicht so einfach zu entscheiden an der Stelle.
Also ich glaube nicht, dass es mehrere Götter waren, sondern dass es nur Gott ist, weil in 1. Mose 1 steht ja auch Elohim, was im Hebräischen ja auch die Mehrzahl von Götter ist. Und das wurde wahrscheinlich einfach falsch übersetzt, weil Elohim kann Mehrzahl sein, aber es kann auch einfach Einzahl sein. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es nur Gott gemeint ist. Also, weil sie haben ja auch nur einen Kalb gebaut und nicht mehrere Kälber.
Ja.
Hier steht nur vor einem Kalb, deswegen wüsste ich nicht, wieso da jetzt mehrere.
Und sie wissen ja, dass ein Gott sie herausgeführt hat und nicht andere Götter. Ne?
Genau.
Dieser Gott hat über die anderen Götter gewonnen. Dann klingt es eher so, als ob sie ihre Anbetung sich selber zusammenbasteln. Wie wollen sie Gott anbeten mit ihren alten Mitteln? Bevor wir jetzt nochmal auf Gottes Reaktion kommen, würde mich noch interessieren, was glaubt ihr, warum Aaron einknickt bei dieser Sache? Ich meine, Aaron macht ja wirklich nicht ein gutes Bild, oder?
Ja, man könnte sagen, dass er kein guter Führer ist. Das ist so auf den ersten Blick, hätte ich so gedacht. Aber man könnte genauso sagen, dass er ein People-Pleaser war. Heißt, er wollte den Menschen gefallen und er wollte, dass die Menschen einen Frieden untereinander haben und sich gut verstehen. Und das spiegelt sich auch in seinem Handeln wieder. Er hat das gemacht, was die Leute wollten.
Mhm.
Aber ich würde es nicht gleich schlecht deuten. Also natürlich ist es schlecht, aber vielleicht die Intention dahinter ist, also ist ja keine schlechte, dass die Leute sich gut verstehen.
Ja. Und
eben, vielleicht hat er es gar nicht so gemeint, dass es zu diesem Punkt kommt, sondern nur, dass das Volk etwas zum Festhalten hat, an dem sie festhalten können.
Das ist ein interessanter Gedanke,
weil,
dass es so weit geht, wie es gerade nötig ist, damit sie zufrieden sind.
Genau, weil man sieht ja auch in Vers 5, da hat Aaron ja einen Bezug zum Fest des Herrn.
Mhm.
Das heißt, man könnte es auch so verstehen, dass Aaron dieses Kalb so gemeint hat, dass es als Hilfe ist für die Menschen, die sozusagen vergessen, was in der Vergangenheit war und wie Gott sie bis dahin geführt hat.
So könnte er sich vielleicht.
Ist natürlich, natürlich schlecht.
Mein Aaron weiß ja, aber, um was es geht, oder? Der war ja mit Mose in Ägypten und der hat die Plagen mitgemacht. Sein Stab war da dabei. Wie kann der das machen?
Ich glaube nicht, dass er unbedingt ein schlechter Leiter dieser Gruppe war, aber ich glaube, dass das Volk ihn so unter Druck gesetzt hat. Die haben ja alle so ein bisschen gegen ihn, die waren alle so ein bisschen dagegen, was er eigentlich so rüberbringen wollte, nehme ich an. Wollten unbedingt so einen Götzen für sich haben und er wurde dann so unter Druck gesetzt. Und ich weiß selber, wenn ich von vielen Leuten unter Druck gesetzt werde, dass ich dann oft einfach nicht das mache, was ich eigentlich wollte, sondern dass ich dann das mache, was die anderen wollten, damit ich diesen Druck nicht habe. Sondern ja einfach auch, was er gesagt hat, einfach vielleicht den anderen ein bisschen gefalle und selber halt nicht so einen Druck habe. Also ich denke, das ist ein großer Teil, warum er so schlecht geleitet hat. Und was ich auch glaube, ist, dass er diese Aufgabe gerade für sich alleine machen musste. Also normalerweise war immer Mose bei ihm dabei und jetzt muss er das alleine machen, ein komplettes so Volk leiten. Und es war ja so, dass zum Beispiel auch als Mose beim brennenden Dornbusch war, dass er dann gesagt hat, ja, ich kann nicht gut reden, ja. Und dann hat Gott halt gesagt, dass er Aaron sozusagen ihm gibt, seinen Bruder, damit er für ihn redet und er aber das Volk dann leitet. Und jetzt hat er aber diese Aufgabe alleine bekommen, muss jetzt alleine gut reden können. Aber Mose, der das Volk gut leiten kann, der ist nicht da. Und deswegen hat er diese Aufgabe gerade komplett alleine. Ein ganzes Volk zu leiten, was...
Das klingt so, als ob er überfordert war.
Ich nehme stark an, dass er überfordert war, ja.
Ja. Aber ihr beide habt jetzt irgendwie ausgedrückt, er war kein schlechter Führer grundsätzlich, aber in der Situation hat er schon versagt, oder?
Mhm.
Was hätte er denn tun sollen, eurer Meinung nach?
Er hätte einen Partner, einen Glaubenspartner gebraucht, wie Mose zum Beispiel, der ihm gefehlt hatte an dem Punkt.
Vielleicht gab es ja den einen oder anderen Levit. In Vers 28 sehe ich, dass die auf der Seite stehen. Also vielleicht hätte er sich aufrichten können an jemand. Was hätte er machen können?
Er hätte für das Volk beten können.
Oh, okay.
Und ich lese auch nicht raus, dass er irgendwie mit Gott selber gekommen ist. Also, dass er so als Argument gebracht hat, die 10 Gebote und so, das hat er nicht gebracht. Das lese ich zumindest nicht raus. Und deswegen hätte er einmal für das Volk beten können. Und der hätte aber auch einfach so sagen können, dass es nicht geht und warum es nicht geht. Aber das hat er auch nicht gemacht.
Mhm.
Er hat es einfach akzeptiert.
Oder sagen, hey, warten wir noch einen Moment. Das ist ja unglaublich. Ich meine, das passiert, am nächsten Tag feiern sie und dann kommt Mose. Warum kommt er einen Tag zu spät, könnte man fast sagen. Ne? Vielleicht war das genau die Zeit, um zu prüfen, wie wird das Volk da agieren. Tja, und dann, wie reagiert der Herr auf das? Jetzt lesen wir mal die Verse 7 bis 9. Ach, lesen wir gleich noch 7 bis 14. Das ist der nächste Abschnitt, ja. Victoria, darf ich dich bitten um das?
Der Herr befahl Mose, steig schnell hinunter. Dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, tut etwas Schlimmes. Es hat sich von den Geboten, die ich ihnen gegeben habe, abgewandt. Die Israeliten haben sich ein Kalb angefertigt, es angebetet, ihm geopfert und gerufen. Dies ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Ich habe erlebt, wie eigenwillig dieses Volk ist, fuhr der Herr fort. Ich will meinen Zorn über sie kommen lassen und sie alle vernichten. Dich will ich jedoch zu einem großen Volk machen. Aber Mose flehte den Herrn, seinen Gott, an. Herr, warum willst du dein Volk in deinem Zorn vernichten, das du doch mit so großer Macht und starker Hand aus Ägypten geführt hast? Die Ägypter werden sagen, Gott hat sie in die Berge geführt, um sie dort zu töten und zu vernichten. Lass ab von deinem schrecklichen Zorn, gib dein Vorhaben auf, solch ein Urteil über dein Volk zu bringen. Denk an deine Diener, Abraham, Isaac und Jakob, denen du geschworen hast, ich werde euch so viele Nachkommen schenken, wie es Sterne am Himmel gibt. Ihnen werde ich dieses Land, das ich euch versprochen habe, als ewigen Besitz geben. Da tat es dem Herrn leid, und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie kommen.
Mhm. Bei mir steht sogar das harte Wort oder starke Wort, der gereute den Herrn das Unheil. Ja. Schauen wir zuerst mal den Herrn an. Ja? Also der Herr reagiert jetzt auf das, was in den ersten 6 Versen steht. Er macht Mose damit bekannt, was passiert ist. Und er ist ja sehr deutlich. Ja? Warum reagiert Gott so stark dem Mose gegenüber? Was denkt ihr? Lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge.
Ja, er ist sauer. Also das Volk hat gerade einen Götzen gebaut, eine Feier darüber gemacht, getrunken, gegessen und Vergnügen gehabt.
Ja.
Also da verstehe ich, dass Gott sauer ist auf das Volk.
Ich meine, in dieser Art sauer zu sein, da geht es nicht nur um einen Regelbruch, oder? Das ist eine Beziehungskrise oder eine Beziehungsaufkündigung.
Ja.
Das mag Gott nicht, ja. Und er drückt das ja komisch aus in Vers 7. Das fällt euch sicher auf, oder?
Dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast.
Hat der Herr nicht aufgepasst? Wer hat das Volk aus Ägypten geführt, kann man jetzt sagen, oder? Warum macht er das so?
Also wenn Gott mir das sagen würde, ich würde mich ein bisschen provoziert fühlen.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob Gott vorhatte, Mose zu provozieren, aber in Vers 11 steht dann auch, dass Mose geantwortet hat, dass dein Volk, das du rausgeführt hast. Also er dreht es sozusagen um und sagt ihm das jetzt.
Das ist schon eine interessante Beobachtung. Du sagst, vielleicht ist da ein bisschen was Provokantes dabei. Was würden ihr noch denken? Was könnte da noch drin stecken, dass Gott das so macht?
Vielleicht will ja Gott Moses testen. Vielleicht will er sehen, was sein Standpunkt ist und wie er dem Volk gegenübersteht und wie wichtig es ihm ist, dass das Volk tatsächlich das erwünschte Land erreicht. Ja, und das sieht man halt eben auch in dem, wie Gott das Gespräch anfängt. Ja, du Mose, du. Also der Herr will ein Gespräch aufbauen und will Moses Absichten erfahren.
Also so ein bisschen sehen, was steckt in dir drin, Mose? Wie reagierst du darauf, wenn ich jetzt dir sage, du, dein Volk macht das und das? Glaubt ihr, Mose hat den Test bestanden, wenn das ein Test war? War das ein Test?
Ich denke schon.
Wenn es ein Test war, dann hat er schon bestanden.
Genau.
Aber wie kommst du darauf, dass es ein Test war, Victoria?
Naja, das war jetzt sozusagen ein Fakt von Gott ausgesprochen, dass er das Volk vernichten wird.
Ja.
Und Mose, so wenn man später die Verse liest, hat sogar sich selbst sozusagen opfern können für das Volk. Also der hat sozusagen Gott gezeigt, dass er für das Volk dasteht. Er ist ein guter Leiter. Also der hat sozusagen um das Volk gebeten, sozusagen.
Du spielst auf später an. Welche Verse sind es?
Vers 32.
Okay. Ja, lesen wir doch einmal glatt an der Stelle Vers 30 bis 32. Daniele, magst du das mal lesen?
Ja. Und es geschah am folgenden Tag, da sprach Mose zum Volk: Ihr habt eine große Sünde begangen und nun will ich zu dem Herrn hinaufsteigen. Vielleicht kann ich Sühnung erwirken für eure Sünde. Als nun Mose wieder zum Herrn kam, sprach er: Ach, das Volk hat eine große Sünde begangen, dass sie sich goldene Götter gemacht haben. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast.
Jetzt haben wir so den ganzen Einblick in Moses Gespräch mit Gott. Wir haben hier gelesen die Verse 11 bis 13, worauf Gott das Unheil gereut, und dann jetzt die Verse 30 bis 32. Versuchen wir das mal ein bisschen zu verstehen. Wenn das ein Test war, ich glaube, der Vers 14 macht noch ein bisschen vielleicht klar, dass es eine Art Test, zumindest einen kleinen Teil ein Test ist, weil Gott sich sehr schnell umdenken lässt in dem, was er tut. Also Gott weiß doch eigentlich, was er will. Stolpert ihr nicht auch über den Vers 14?
Schon eigentlich.
Schon?
Wir wissen das ja, Gott ist ja gerecht, allmächtig, allwissend. Das wäre ein Widerspruch hier in diesem Fall, oder?
Wie löst du das auf? Dass Gott sich dann gereuen lässt des Unheils, das er dem Volk zugedacht hat. Denkt sich Gott, ah ja, wenn ich es jetzt so, ich mache es jetzt mal so plastisch, Gott denkt, also in meinem Zorn schlage ich jetzt zu. Und dann kommt der Mose, die Stimme der Vernunft. Und Gott denkt sich, oh ja, tatsächlich, Mensch, das habe ich gar nicht bedacht. Also ich mache es nicht so. Ist es so zu verstehen?
Ich glaube, es ist Gott wichtig, dass Mose das aufbringt und es ihm vorliegt, dass ihm das Volk wichtig ist. Er will es von Mose einfach gehört bekommen. Und das, wie im Vers 30 auch, 32, er stellt das Volk vor sich. Also das Mose ist das Volk wichtiger, als dass er in das
im Lebensbuch steht.
Genau.
Aha. Das ist schon unglaublich, oder?
Schon.
Vor allem nachdem Mose auch gesehen hat, wie es wirklich ist. Ne? Den Versen vorher hat er erst gehört, dann geht er ja runter, dann erlebt er das und trotzdem sagt er das. Ne? Mhm.
Aber ich verstehe es, dass das Volk ihm wichtiger ist als sein Name im Lebensbuch, weil er ist ja schon gerettet, er ist ja schon bei Gott. So, er glaubt ja schon an Gott. Das Volk ist anscheinend noch nicht so fest im Glauben drin. Das heißt, Gott sollte viel mehr mit dem Volk arbeiten als.
Geht dabei, ob er offeriert, nehme ich aus dem Lebensbuch raus. Bedeutet es nicht, dass Moses sagen würde, lieber sterbe ich für immer,
ja,
bevor du das Volk vernichtest?
Mose ist seine Person, das Volk sind ja. Hunderttausende.
Dennoch, das ist krass, es ist nicht leicht.
Es ist, ja.
Also, da zeigt er schon was.
Mhm. Was zeigt Mose da?
Es zeigt, dass er Mitgefühl hat und dass ihm das Volk wichtig ist und dass er viel für das Volk machen würde und dass es ihm wichtig ist, dass das Volk auch zu Gott kommt oder bei Gott bleibt.
Ist das wichtig für einen Leiter, das zu lernen? Für sein Volk. Ich meine, er macht hier Fürbitte. Ja. Ist auch überschrieben in meiner Bibel. Muss ein Leiter Fürbitte machen? Ein geistlicher Leiter. Muss der Fürbitte leisten können?
Ich denke schon, dass es wichtig ist.
Gut, das war jetzt eine Ja-Nein-Frage. Aber warum ist das so wichtig dann? Warum ist Fürbitte so ein essentielles Element für geistliche Leitung? Was denkt ihr?
Weil Fürbitte für eine Gruppe einen großen Unterschied machen kann, wenn man eine Gruppe hat und man sieht, okay, es funktioniert nicht, die Leute untereinander verstehen sich nicht oder sie verstehen meine Punkte nicht, warum ich etwas tun möchte. Oder ja, es ist so eine Unruhe oder einfach, es ist einfach keine schöne Atmosphäre. Dann, wenn man dann für diese Gruppe betet und diese Fürbitte macht sozusagen, dann kann das die Atmosphäre der ganzen Gruppe komplett wenden. Und das macht ganz viel mit den einzelnen Personen selber in der Gruppe, aber auch mit den Beziehungen untereinander und auch mit dem Verständnis der Leute, die dann gezeigt wird dem Leiter gegenüber.
Man wird auch öfter in der Bibel aufgefordert, füreinander zu beten. Und ich denke, das ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Ohne das Gebet können wir einfach wahrscheinlich überhaupt gar nichts machen. Das ist einfach, man soll nicht nur für sich selbst beten, sondern auch für die anderen, um beispielsweise Gottes Segen so zum Beispiel für jemanden zu beten. So.
Mhm.
Man soll ja mit der frohen Botschaft teilen und mit der Wahrheit. Und wenn man dann zum Beispiel jetzt Gottes Segen oder jetzt zum Beispiel die Gemeinschaft mit Gott nur mit sich selber hat, also nur ich habe eine Verbindung mit Gott und zeige sie nicht den anderen oder bringe sie dazu, dass sie auch eine Gemeinschaft mit Gott haben, dann.
Du sagst mir, Viktoria, Fürbitte lenkt den Blick von mir selber weg auf den oder die anderen. Und das ist ja für einen geistlichen Führer wichtig. Es geht nicht um ihn, um seine Darstellung als Führer, sondern es geht ja um das Volk in dem Fall oder um die Gruppe, die Jugendgruppe, die Klasse, die was immer du als geistlicher Leiter führen möchtest. Ist dir das Hauptanliegen? Oder ist das Hauptanliegen, dass du jetzt der Führer bist? Vielleicht testet auch das Gott ein wenig. Ne? Erinnert mich an den Abraham damals. Also das ist ja schon vergangen, wo Gott vor Abraham stehen bleibt. So sagen uns die jüdischen Ausleger und auch christliche, um dem Abraham die Chance zu geben, für Sodom zu bitten. Und das macht er dann. Also Fürbitte ist schon etwas Gewaltiges. Und dass er hier jetzt also sich selber dafür gibt, ich meine, das ist jetzt eine Frage, da brauche ich gar nicht fragen, oder? Das erinnert uns an den Fürbitter schlechthin, oder?
Mhm.
Will es jemand aussprechen?
Jesus.
Ja, natürlich, an Jesus, ja. Der auch so ein bisschen uns, die wir das goldene Kalb anbeten und diesen Götzendienst durchführen, für uns einsteht und uns errettet. Unglaublich. Also schauen wir uns jetzt noch einmal ein bisschen das jetzt an, wie Mose diese Fürbitte leistet, auch im Vergleich mit dem, wie er zu Aaron spricht. Ich würde jetzt gerne mit euch diese Verse 22, fangen wir noch vorher an, Vers 21 bis 25 lesen. Ja? Vers 21 bis 25. Wenn ich reihum gehe, Greta, bist du jetzt wieder dran, bitte.
Okay. Und Mose sagt zu Aaron:
Was hat dir das Volk angetan, dass du eine so große Sünde über sie gebracht hast? Aaron sagte: Mein Herr, lasse seinen Zorn nicht entbrennen. Du weißt, dass dieses Volk böse ist. Sie sagten zu mir: Mach uns Götter, die für uns hergehen, denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus Ägypten geführt hat. Ich sagte zu ihnen: Wer Gold hat, der reiße es ab und gebe es mir. Und ich warf es ins Feuer, daraus ist das Kalb geworden. Als Mose sah, dass das Volk zuchtlos geworden war, denn Aaron hatte sich zuchtlos werden lassen zum Gespött bei ihren Widersachern, trat Mose in den Eingang des Lagers und sagte: Herr zu mir, wer dem Herrn angehört. Da sammelten sich alle Söhne Levis zu ihm.
Danke, ja. Also meine erste Frage ist, was haltet ihr von der genialen Erklärung von Aaron, wie das alles so gekommen ist?
Man kann schon erkennen, dass Aaron weiß, dass er was Falsches getan hat, indem er auch sogar lügt, dass sie das Gold ins Feuer geworfen haben und daraus ist dieses Kalb geworden. Und das war ja eben nicht so, das haben sie ja selbst gemacht. Und man sieht da schon, dass Aaron sich schuldig fühlt und Mose ist auch überrascht davon, weil er fragt ja, was hat dir dieses Volk angetan? Also Mose war überrascht.
Ja.
Also man sieht, dass Mose Aaron schon als einen festen Anführer, der im Glauben steht, ansieht.
Betrachtet es also genau. Und sich fragt, was ist jetzt passiert? Das gibt es ja gar nicht. Ne?
Ich lese raus, dass Aaron ein bisschen unangenehm gewesen sein muss. So wie Daniel eben gesagt hat, dass er sagt so, ja, wir haben das Gold da reingeschmissen. Auf einmal war da ein Kalb so aus diesem Feuer. So ist es einfach entstanden. Aber er hat nicht selber gesagt, dass er selber diese Idee gebracht hat, dass er es selber gebaut hat, dass er selber gesagt hat, dass sie alle zusammen das sammeln sollen.
Das ist interessant. Der Aaron nimmt sich da ja völlig irgendwie raus.
Ja.
Sie sprachen zu mir, das ist das Letzte, wo er praktisch auftaucht. Ich sprach zu ihnen so und so und jetzt haben wir das goldene Kalb. Also er nimmt sich aus der Gleichung irgendwie raus, ist fast typisch, oder, für schuldige Leute, die sagen, also ich bin nicht schuld, wirklich.
Ja.
Obwohl, Daniele, du vermutest, er wusste, dass er schuldig ist.
Ich glaube schon, ja.
Aha.
So lese ich es raus.
Warum handeln wir dann oft so, wenn uns jemand fordert, Rechenschaft zu leisten, dass wir Schuld davon schieben?
Ja, weil es uns unangenehm ist, weil wir selber verstehen, dass es vielleicht doch nicht ganz richtig war, was wir gemacht haben. Und ich glaube, Aaron hat selber dann auch, wenn nicht, während er es schon getan hat, dann danach schon verstanden, dass es nicht ganz richtig gewesen sein konnte, was er da gemacht hat.
Ich finde es irgendwie seltsam, ein Führer sollte doch wissen, dass gerade dann es wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen. Das macht doch einen Führer aus.
Ja.
Also letztlich hat Aaron hier doch echt versagt, müssen wir sagen. Jetzt lesen wir noch eine andere Stelle, 5. Mose 9, Vers 20. Victoria, magst du das mal vorlesen? Da hält Mose Rückblick, ungefähr fast 40 Jahre später. Und er sagt etwas, was hier in diesem Text nicht steht. Was ist das?
Auch auf Aaron war der Herr sehr zornig und wollte ihn töten. Damals betete ich auch für Aaron.
Also wir erfahren, dass Gott auf Aaron zornig war und wir wissen, was Zorn bedeutet. Hier im Vers 10 in unserem Kapitel, ich will sie vertilgen. Also vielleicht ist anzunehmen, dass Gott Mose wissen ließ, er würde auch Aaron vertilgen. Und Mose erzählt da jetzt was, was er hier nicht erzählt. Und mich würde jetzt interessieren, wie schätzt ihr Moses Reaktion ein für Aaron ganz persönlich? Was ist da besonders an diesem Mose?
Er hat für ihn gebetet, weil er wusste, dass vor allem Aaron auch vielleicht Gebet brauchte als Leiter.
Vielleicht sogar mehr als die anderen.
Nicht einfach nur, weil er sein Bruder ist?
Sondern das, weil er eben der Anführer war in der Situation. Eben dann hätte er, wie du es ja gesagt hast, dann feststehen sollen.
Ja.
Er hat die größte Aufgabe.
Er hat sich mitreißen lassen in der größten Not.
Und wie geht jetzt Mose mit diesem Führer um, der versagt hat? Ich lese in Vers 25, hast du vorgelesen, als nun Mose sah, dass das Volk zuchtlos geworden war, denn Aaron, das hat er jetzt verstanden, hat sie zuchtlos werden lassen. Jetzt geht er nicht hin und rügt den Aaron, zumindest steht es nicht da. Vielleicht hat er es gemacht, das wissen wir nicht, aber es wird uns hier nicht erzählt. Aaron wird irgendwie, kommt mir fast vor, geschützt.
Vielleicht, weil, also Mose ist ja eigentlich der eigentliche Leiter vom Volk und er weiß, was für eine schwere Aufgabe das ist und er hat auch sehr oft zu Gott geklagt und gesagt, so ja, warum ist dieses Volk so und warum habe ich diese Aufgabe bekommen? Und das heißt, er kennt diese Aufgabe als Leiter und jetzt sieht er, okay, sein Bruder hat versagt darin. Vielleicht hat er einfach nur Mitgefühl mit ihm, weil er hat die größte Aufgabe im ganzen Volk gerade gehabt. Er hat so eine große Verantwortung gehabt, die konnte er nicht erfüllen. Warum sollte er jetzt getötet werden? Er wurde so unter Druck gesetzt, das ganze Volk war gegen ihn. Ich glaube, Mose hat einfach, weil er selber schon die Erfahrung gemacht hat, einfach Mitgefühl gezeigt und gesagt, okay, ich bete für meinen Bruder, dass er dann das nächste Mal vielleicht die Aufgabe, wenn es dazu kommt, dass er die Aufgabe dann gut erfüllen kann.
Mhm. Also Mitgefühl, Vergebungsbereitschaft von Mose. Ja. Mose scheint schon sehr hart gegenüber dem Volk zu sein und klar aufzutreten. Also wir reden jetzt nicht über das, was er da den Söhnen Levis befiehlt. Ja. Er ist sehr klar dem Volk gegenüber. Und gegenüber Gott ist ein unglaublicher Beter und bittet und ringt dafür. So als letzte Frage, was würdet ihr für euch gerne von Mose lernen? Er kommt ja hier recht positiv rüber, sagen wir mal. Welcher Punkt ist für euch wichtig, dass er sagt, das würde ich gerne von Mose lernen?
Also ich lese nicht raus, dass Mose wirklich wütend war auf Aaron, dass er da so diese Aufgabe so schlecht erfüllt hat, sondern dass er, wie gesagt, dass er Mitgefühl hatte und dass er dann erst recht für ihn gebetet hat. Und was ich mir mitnehme, ist, wenn ich merke, ich habe einer Person eine Aufgabe gegeben und konnte sie nicht erfüllen, so wie ich es gemacht hätte oder hat irgendwie wegen dem Druck anderer diese Aufgabe schlecht gemacht, dann bin ich nicht wütend auf diese Person, sondern bete ich für diese Person, dass sie in einem anderen Moment, vielleicht nicht unbedingt bei mir, aber bei anderen, diese Aufgabe gut erfüllen kann und dass sie auch vielleicht aus dieser Situation was mitnehmen konnte, was lernen konnte, was das nächste Mal besser machen kann.
Spezifische Fürbitte für solche Personen, ja?
Ich finde es gut, wie Mose gehandelt hat. Zum Beispiel da, wo er bittet ja für das Volk. Er geht zu Gott und sagt, komm, vergib ihnen. Aber er zeigt dem Volk dennoch, es gibt Konsequenzen. Mhm. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig allgemein im Leben. Dass Vergebung soll stattfinden, ist gut, aber die Konsequenzen gibt es. Mhm. Gewollt also, oder nicht gewollt.
Er nimmt ihnen nicht diese Konsequenzen weg.
Ich glaube, das macht er als Führer sehr gut.
Ja. Ja, so beides zeigt ihn. Was können wir von Mose lernen? Was würdest du lernen, Victoria, von Mose?
Ich denke, dass man von ihm sehr gut Selbsthingabe lernen kann. Wie er schon gesagt hat, dass er sogar sich selbst aus dem Buch rausstreichen lassen würde. Ich finde, das ist einfach unfassbar, so andere Leute sozusagen über sich selbst zu stellen. Also, dass ich nicht mehr in der Mitte ist, sondern die anderen eher auf die erste Stelle zu stellen. Natürlich, Gott soll auf der ersten Stelle sein, aber die anderen sollen halt wichtiger sein als ich selber, als mein Wohl.
Das ist schon ein bisschen Mose-Mut, würde ich jetzt mal sagen. Mut zu haben, sich selber hinzugeben. Ich meine, damit wird Mose natürlich zum Vorbild, ein Typus für Jesus Christus. Ja. Und in Jesus sehen wir das Ganze noch viel, viel größer. Ich lerne für mich, wenn ich das einführen darf, dass wenn ein geistlicher Führer fällt, so wie Aaron, dass wir zur Fürbitte kommen sollen. Ja. Dass wir hier für solche Menschen beten sollen. Sie enttäuschen uns. Ganz sicher werden wir das auch fühlen. Aber es sollte uns zur Fürbitte führen. Liebe Zuschauer, die Zeit geht schnell rum. Für euch die Frage, wenn ihr unserem Gespräch gelauscht habt, was ihr ja getan habt, was hat dich besonders berührt in dieser Geschichte? Was hat dich vielleicht auch besonders herausgefordert in 2. Mose 32, in der Geschichte des goldenen Kalbes? Oder vielleicht, was hat dich auch besonders überrascht in der Geschichte? Bitte schreibt uns das doch in die Kommentare. Ich bin mir sicher, wir werden es lesen und wir werden auch, wir vier hier, unsere Kommentare darauf geben, wenn ihr uns da etwas reinschreibt. Das ist unser Versprechen für euch. Ich danke euch für ein interessantes Gespräch. Ich möchte jetzt noch, dass wir miteinander beten. Greta, darf ich dich bitten, das Abschlussgebet zu sprechen?
Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir gerade wieder über dein Wort reden konnten, über das goldene Kalb und was das Volk Israel damals passiert ist und dass wir auch uns aus dieser Geschichte Sachen mitnehmen konnten, die wir selber auch für die Zukunft anwenden können und was wir vielleicht auch vermeiden könnten. Ich bitte dich auch, dass du uns hilfst, unsere eigenen Götzen, die wir haben, materielle Dinge oder auch Personen, die wir zu Götzen machen, abzulegen und dass wir dich priorisieren und dass, wenn wir selber mal in eine Situation kommen, dass eine Gruppe vielleicht gegen uns redet, dass wir da mit deinem Wort gut argumentieren können und die Leute dazu bringen, nicht gegen dich zu handeln. Ich danke dir dafür, dass du mal bei uns bist. Im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.